Ich möchte euch begrüßen heute Abend. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir nochmal Gemeinschaft haben zusammen, um auf Gottes Wort zu hören. Spannender Text mit vielleicht manche Überraschungen oder Herausforderungen. Wir möchten diese Gemeinschaftsstunde beginnen im Namen von unserem Herrn Jesus, im Namen von unserem Schöpfer und Vater im Himmel und vom Heiligen Geist, der uns tröstet und begleitet. Amen. Ich möchte mit meinem Gebet beginnen, bevor wir dann das erste Lied singen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Sonntag. Ich danke dir für die Sonne, für die Wärme, für diesen Sommertag. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass wir uns erfreuen können an deiner Natur, an dem, was du uns schenkst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns Stärke geben möchtest, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst und dass du uns in unserem Herz lehren möchtest, dass du unser Gewissen schärfen möchtest und dass du uns Freude geben möchtest, die von dir kommt. Und so lade ich dich ein, dass du hier jetzt mit unter uns bist und dass wir auf dich dein Wort hören können und dass du zu uns sprichst. Amen. Wir haben heute als Text im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, sind wir noch, die Verse 51 bis 62. Es sind zwei Abschnitte und ich möchte jetzt beide am Stück lesen. Es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um die Unterkunft vorzubereiten. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Blick darauf gerichtet war, nach Jerusalem zu gehen. Als das aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sagten sie: Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es Elia auch tat. Er aber wandte sich um, tadelte sie und sprach: Ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Es geschah aber, als sie unterwegs waren, sagte einer zu ihm: Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Zu einem anderen sprach er: Folge mir. Der sagte aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagte: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied von denen nehme, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Ich möchte mich auf den ersten Abschnitt konzentrieren und der Heiko, der wird sicher für den zweiten Abschnitt uns da weiterhelfen. Beginn mit dem Vers 51. Jesus richtete seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Dieser Vers hier im Lukas-Evangelium, der kommt mir vor oder der steht da wie so ein Meilenstein in der Wirkungszeit von Jesus. Jesus hat ja sein öffentliches Wirken damals am Jordan begonnen, als Johannes der Täufer ihn getauft hat. Und dann das erste Wunder, die Hochzeit zu Kana, wo es Wasser Wein wurde. Er hat seine Jünger berufen, er hat gepredigt, geheilt. Er war unterwegs und hat unterrichtet, geschult. Und die Jünger haben mit ihm viele praktische Lehrstunden erlebt und manches gelernt. Doch jetzt scheint Jesus sich nochmal ganz neu zu orientieren. Er besinnt sich auf seinen Auftrag und richtet sich dann direkt nach Jerusalem aus. Jesus weiß genau, was ihn erwartet. Er wird nicht überrascht von irgendwelchen Ereignissen. Er geht seinen Weg ganz bewusst, im Wissen, was kommen wird. Jesus ist sich bewusst, dass er Anfeindung, dass er Gefangennahme, Folter und Tod erleiden muss. Er weiß aber, dass sein Vater im Himmel stärker ist wie der Tod und dass er wieder auferstehen wird. Jesus ist kein Träumer, er ist kein Wanderprediger, der tief entspannt in den Tag reingeht und wartet, was kommt. Jesus ist ganz eng mit seinem Vater verbunden und er verfolgt mutig und zielstrebig den Plan und der Weg, der vor ihm liegt. Den Blick nach Jerusalem gerichtet. Jesus geht sehenden Auges ganz bewusst auf seine Passion zu. Und dann kommt dieses Erlebnis von dem Dorf in Samaria. Und ich habe so als grobe Überschrift mal hier Chance verpasst mir aufgeschrieben. Wir lesen ja mehrmals in der Bibel, dass Jesus seine Jünger vorausgeschickt hat, um irgendwas vorzubereiten. Wir kennen das vom Einzug in Jerusalem, es war einige Tage oder Wochen später, da hat er auch Jünger vorausgeschickt, die diesen jungen Esel besorgen sollten und sie haben gekriegt, genau wie Jesus es gesagt hat. Beim letzten Abendmahl, da hat er auch Jünger vorgeschickt, die den Raum vorbereiten sollten und auch da, genau wie es Jesus ihnen versprochen hat, war's. Hier wurde auch Boten vorausgeschickt, um die Unterkunft vorzubereiten. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, was ich so kenne, ich war nie im Orient, aber was man so kennt und weiß, sollte eigentlich es kein Problem sein, im Orienten eine Unterkunft zu kriegen. Die Gastfreundschaft wird ganz groß geschrieben. Tatsächlich war es, glaube ich, an vielen Stellen auch so. Es wird berichtet, dass Jesus zu Gast war bei der Schwiegermutter von Petrus, dass er zu Gast war bei Martha und Maria und wie sich die Frauen angestrengt haben, einfach eine schöne Unterkunft vorzubereiten und ein gutes Essen zu kochen. Er war zu Gast bei Zachäus und ich kann mir vorstellen, dass er oftmals auch da war, wo er zu Gast war, übernachten konnte. Diesmal war es anders. Es gab keine offene Tür für Jesus und seine Jünger. Nicht nur, dass sie einfach keinen Platz hätten, sondern sie wurde sogar zu unerwünschte Personen erklärt. Wie kann das passieren? Und da müssen wir uns vielleicht ganz kurz überlegen, wie waren das und wer waren Samariter und wer waren denn Jude? Samariter und Jude, das wissen wir oder ist so für uns eigentlich klar, dass sie sich nicht mögen oder gemocht hätten oder dass sie sich sogar feindlich fast feindselig gegenübergestanden sind. Aber wie kam es denn dazu oder warum war das so oder war das eigentlich begründet? Eigentlich waren das ja keine fremde Völker, sondern eigentlich waren es Brudervölker. Also die Samariter, das war damals, als Israel noch ein Staat war, da waren die Samariter, haben im Nordreich gelebt oder im nördlichen Teil und die Juden, die haben das Südreich bestimmt. Als dann das nach David, Salomo, das Reich geteilt wurde, waren eben im Nordreich die Samariter, so hat man sie später genannt, und im Südreich die Juden. Zur Zeit von Jesus gab es ja weder das Nordreich noch das Südreich Juda, sondern beide Regionen waren von Römern besetzt und keine eigenständige Staaten mehr. Und so war das, weil es ein Besatzungsgebiet war für die Römer, eigentlich auch recht einfach zu reisen. Und so konnte Jesus auch durch dieses Gebiet ziehen. Die Ablehnung der Samariter den Jude gegenüber oder der Jude den Samariter gegenüber, das war beruht auf Gegenseitigkeit. Also die Jude, die warfen den Samaritern vor, dass sie sich mit Heide vermischt haben und dass sie die reine Lehre, die im Gesetz steht, nimmer so richtig genau befolgt und manche Kompromisse gemacht haben. Und mir würde heute sagen, teilweise ziemlich liberal, ihren Glaube gelebt hin. Und deshalb galt für fromme Juden, also war Vorsicht angebracht in der Begegnung mit Samariter. Teilweise durfte sie, so die Samariter, sogar nicht mal mehr in den Tempel nach Jerusalem kommen. Und das war vielleicht auch ein Grund, warum sie da so hart reagierten. Die Samariter dagegen, die beriefen sich eben auch deutlich auf die Nachkommenschaft von Abraham und sie versuchten, die Gesetze von Mose genauso genau einzuhalten. Sie legten sie allerdings etwas anders aus teilweise und auch die Prophetenschriften galten bei ihnen nichts. Und irgendwie hat man so den Eindruck, die Samariter, die litten der Biste unter einem Minderwertigkeitsgefühl. Sie hatten immer so den Eindruck, die Juden, die schauen auf uns herab. Die meinen, sie sind bessere Christen. Damals nicht, bessere Judengläubige. Ganz Unrecht hatten sie wahrscheinlich nicht. Wie das dann direkt an diesem Nachmittag, später Nachmittag, zu dieser Auseinandersetzung kam und dass diese Dorfgemeinschaft Jesus sozusagen vor die Tür gesetzt hat, das wird nicht berichtet. Vielleicht lag es daran, oder so wird es eigentlich geschrieben, lag es daran, dass Jesus Reisepläne nach Jerusalem hatte und Mitte durch das Gebiet der Samariter gelaufen ist. Die Dorfgemeinschaft macht einen großen Fehler, denke ich, bei der Ablehnung von Jesus. Ich denke, sie wusste sehr wohl, wer kommt, dass Jesus ein ganz bekannter Mann zu dieser Zeit war. Und sie hatte bestimmt von ihm gehört. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, an diesem Tag ihn aufzunehmen. Und gerne wäre Jesus eigentlich auch an diesen Ort gekommen. Er wollte in dieses Dorf gehen. Sicher hätte Jesus ein offenes Ohr gehabt für die Sorge und Nöte dieser Menschen. Schade um jeden kranken Mensch, habe ich mir so gedacht, der an diesem Abend keine Möglichkeit hatte, zu Jesus zu kommen, um geheilt zu werden. Schade um jeden, der die persönliche Einladung zu Jesus und von Jesus zu ihm nicht hören konnte. Das Dorf lehnte Jesus ab und verpasst damit die Chance, ihn richtig kennenzulernen und das Leben mit ihm zu starten. Und was war Schuld daran? Schuld daran waren diese religiösen Differenzen, Glaubensauseinandersetzungen. Es waren ja keine Heiden, die hier gestritten haben. Es waren beide Seiten fromme Menschen. Und da habe ich mich gefragt, ob die Christenheit heute nicht ähnliche Probleme hat. Und ob vielleicht auch bei unseren Auseinandersetzungen, die wir zwischen Gemeinde und Kirche verschiedener Prägung haben, ob es da nicht auch passiert, dass am Schluss Jesus nicht mehr wirken kann. Jesus hat sich auf jeden Fall offen gezeigt. Jesus hat keine Berührungsängste mit Samariter gehabt. Eigentlich die ganze Zeit nicht. Es gibt noch mehr Geschichte und Berichte, wie Jesus mit Samariter umgegangen ist und mit ihnen Kontakt gesucht hat. Die Frau am Jakobsbrunnen, ganz bekannte Begebenheit. Jesus hat sehr wohl die Unterschiede in der Theologie gekannt und auch angesprochen. Und wenn ich auf die Geschichte von dieser Frau am Jakobsbrunnen zurückkomme, da hat Jesus sehr wohl angesprochen, dass diese heilige Stätte auf diesem Berg, dass die eigentlich nicht in Ordnung ist. Und Jesus hat der Frau gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Aber er hat der Frau angeboten, Ja zu sagen zu diesem Heil aus den Juden, das ja er war. Und die Frau, die Samariterin damals, hat Ja gesagt und konnte für ihr samaritanisches Dorf damals ein großes Segen sein. Sie war Missionarin und hat lauthals verkündet, dass sie Jesus kennengelernt hat. Jesus liebt diese Menschen und er will sie mit dem Evangelium erreichen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen beschämt über mich selber und über meine Berührungsängste in Bezug auf Gemeinde und Kirche, die anders geprägt sind wie ich. Und tue mich manchmal schwer, das gebe ich zu, und gebe mich am liebsten, versammle mich am liebsten mit Menschen, die die gleiche Glaubensprägung haben wie ich. Jesus war da offener. Die Menschen dort im Dorf haben auf jeden Fall Jesus abgelehnt und diese Chance verpasst. Das war schade. Ich möchte aber die zweite Seite, und die kommt jetzt auch noch beleuchten. Und das ist das eigene Ich. Als die Boten das dann zurückgekommen sind zu Jesus und berichteten, da gab es eine heftige Reaktion. Da ist die Situation eskaliert. In Vers 54 lesen wir, als das aber die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sagten sie, Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es Elia auch tat. Eine heftige Reaktion, ich finde fast ein bisschen hart für das. Und dann noch von wem? Jakobus und Johannes, es waren ja die Jünger, die mit Petrus zusammen so den engsten Zirkel um Jesus bildeten. Es waren drei, die mitdurften vor einigen Tagen auf den Berg der Verklärung, die gesehen, wie Gott, der Vater im Himmel, seinen Sohn nochmal bestätigten hat und gesagt, das ist mein Sohn, auf ihn hört. Sie waren voll Begeisterung, als sie zurückgekommen sind von diesem Ereignis. Und jetzt, einige Tage später, erleben sie die Ablehnung von dieser Dorfgemeinschaft und da kommt es auf sie heraus. Schroff werden sie abgelehnt und ganz hart reagieren sie. Sie machen ihrem Ärger Luft und sie haben eigentlich noch, indem sie sagen, das Gefühl, sie tun was Richtiges. Sie schlagen Jesus vor, das Gleiche zu tun, das, wenn wir in der Bibel im Alten Testament gucken, das schon mal passiert ist. Also die zwei, die haben nicht irgendwo eine Idee gehabt, sondern die haben sich auskennt in der Heiligen Schrift und sie wussten damals, als nämlich Elia angeprangert hat, dass der israelische König den Götzendienst nicht beendet hat, da hat dieser König, wo habe ich es jetzt aufgeschrieben? Ahasja hieß er. Da hat dieser König dem Elia nachgestellt und wollte ihn umbringen. Und hat 50 Soldaten geschickt, um ihn zur Gerichtsversammlung abzuholen. Und da hat Elia Feuer vom Himmel fallen lassen, um diese Hundertschaft eben zu vernichten. Und das ist zweimal passiert. Und das hat der Johannes und der Jakobus gewusst und das wollten sie wiederholen. Und sie haben Jesus vorgeschlagen, ihnen diesen Auftrag zu geben, dass sie das sagen dürfen. Doch Jesus hat anders reagiert, wie sie es denkten. Klar, Johannes und Jakobus, diese engsten Jünger von Jesus, von denen hätte man eigentlich so nach 2 Jahren oder vielleicht auch fast 3 Jahre Ausbildung, Bibelschule und Leben mit Jesus, hätte ich ehrlich gesagt das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen bedächtiger und nicht so hart reagiert. Die aufbrausende Art lag ihnen wohl im Blut und an anderer Stelle, nämlich in Markus 3, Vers 17, da nennt sie Jesus selber die Donnersöhne. Die zwei waren wohl etwas heftig oder etwas aufbrausend in ihrer Art. Jesus weist sie zurecht und sagt ihnen, ihr wisst nicht, welches Geistes ihr seid. Man könnte jetzt über die zwei schlecht denken. Und das ist eigentlich so das normale Denken. Wie kann man nur als Jünger Jesus, und wenn ich das auf heute übertrage, wie kann man nur als Christ so daneben liegen oder so daneben greifen in der Äußerung und in der Reaktion? Und dann muss ich auch wieder, wenn ich an mich denke, muss ich echt beschämt sein und sagen, wie oft geht mir das? Ich bin schon seit, ich kann glaube sagen, Jahrzehnten zähle ich mich als Christ und lese in der Bibel und habe schon, ich weiß nicht, wie viel Predigt er gehört. Und immer wieder stelle ich auch bei mir fest, es kommt einfach wieder raus. Das tiefe innere Ich, ich kann es nicht ganz loslassen. Ich habe meine Ausraster und ich behandle Menschen nicht so, wie ich sie behandle soll und wie Jesus sie sieht. Da geht es mir wie den zwei Jünger. Und ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass Lukas in seinem Evangelium diesen Text nicht ausgespart hat, sondern dass er so ehrlich ist und sagt, es kann euch auch passieren. Wir sind in der Gefahr, dass wir daneben greifen, dass wir dass wir falsch reagieren und dass wir nicht im Wille Gottes argumentieren, obwohl uns vielleicht sogar noch eine Bibelstelle dazu einfällt. Am Schluss, als Jesus sie zurechtweist und sagt, ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid, da stehen die zwei da wie begossene Pudel. Und dieser Vers 55, der hat mich auch noch beschäftigt. Er liest sich so kurz und so harmlos. Aber was dahinter steckt, das kann mich als Christus schon ganz schön beunruhigen. Gedachte in die zwei Jahre, dass sie eigentlich was Gutes tun. Sie wolltet Jesus zur Seite springen und helfen. Sie wolltet diese Brüskierung nicht stehen lassen. Aber Jesus zeigt ihnen, das, was ihr gesagt habt, es kam nicht von mir. Es kam nicht einmal aus euch innen raus, sondern in Wirklichkeit war dieser Geist, der euch das eingegeben hat, mein Widersacher. Es war Satan. Und da wird uns klar, und da muss uns leider klar werden, wie gefährdet wir sind, auch als Christen, die jahrelang Christen sind. Und wie schnell es gehen kann, dass wir auf die listige Versuchung von Satan hereinfallen. Und tatsächlich besteht die Gefahr auch bei uns, dass wir sogar noch Bibelstellen und Bibelverse dazu findet und sie dazu herhalten müssen. Wie können wir dem entgehen? Solange wir hier leben auf Erde und als Christen und mit Jesus leben, stehen wir in dieser Gefahr. Und wir werden versagen und wir versagen regelmäßig wie die zwei Jünger auch. Aber am Beispiel von den zwei können wir sehen, das Versagen ist nicht das Ende. Jesus lässt die zwei nicht stehen, wendet sich nicht von ihnen ab. So wie er sich vielleicht von der Dorfgemeinschaft abgewandt hat und in ein anderes Dorf gegangen ist. Die zwei, die bleiben an seiner Seite. Die kommen mit. Mit ihnen macht er einen Neustart. Er weist sie zurecht, er zeigt ihnen, was falsch war und geht mit ihnen weiter. Und da denke ich, ist wichtig, dass wir einfach dicht an Jesus dranbleiben. Der erste Vers war, Jesus richtet seinen Blick fest nach Jerusalem, auf das Ziel. Und für uns heißt es, wir sollen unseren Blick fest auf Jesus richten. Und das nicht nur ab und zu und wenn es klemmt, sondern immer und regelmäßig. Jeden Tag. Und so haben wir die Möglichkeit, morgens unseren Tag mit Jesus zu beginnen und den Ausblick zu wagen und ihm unsere Planungen zu bringen und sie ihm in der Verantwortung abgeben. Und abends haben wir die Chance, den Tag rückblickend zu betrachten, Jesus zu bringen, was gut war, was nicht gut war. Und so kann Jesus durch seinen Geist auch unser Gewissen ansprechen und uns immer direkt auch sagen, was war okay und wo ist Korrektur angebracht. Das nahe dranbleiben, den Blick auf Jesus, das ist mir wichtig geworden in diesem Abschnitt. Und da möchte ich Jesus nacheifern und da möchte ich uns alle einladen, dass wir auf ihn blicken, jeden Tag. Mit Vers 56 möchte ich noch schließen, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Und das ist das, was Jesus wollte, als er nach Samaria ging, als er seine Jünger berufen hat, als er uns gerufen hat. Und das möchte Jesus auch, dass wir da dabei sind. Menschen sollen gerettet werden, nicht vernichtet. Und das ist auch unsere Aufgabe, auch als Gemeinschaft. Und da bin ich froh und dankbar auch um alles, was an Aufbruch und Idee und auch an frische Idee da ist, die vielleicht manchmal auch so in meiner konservativen Art vielleicht manchmal denken, aber ich freue mich. Letzten Samstag zum Beispiel das Konzert, eine große Aktion und viel Arbeit, aber ganz viel Zuspruch und Dank auch von Besuchern und gute Reaktionen und die Möglichkeit, dass Jesus auf dem Marktplatz groß gemacht wird. Danke auch da für Menschen, die das organisiert haben und die sich da gebrauchen lassen. Und ich glaube, das brauchen wir, den Blick auf Jesus und dann mutig den Weg gehen.
James Emery White hat ein Buch geschrieben, da habe ich mal drin gelesen, das habe ich gelesen, habe ich zu Hause, Herz gegen den Wind heißt es, wie Christen die Gesellschaft verändern können. Und er selbst schreibt, ich war einmal in London in einem Pub und fragte den Wirt am Tresen, wie ich zum Haus von John Wesley käme. John wer? War die Antwort. John Wesley, antwortete ich, betonte dabei den Nachnamen. Vielleicht hat ihn mein amerikanischer Akzent verwirrt, meinte er. Nie gehört. Der hat bei mir noch kein Bier bestellt. Aber warten Sie mal kurz, ich frage mal nach. Er ging an den Stammtisch, fragte die Gäste und drei seiner Kollegen an der anderen Bar und kam zurück. Tut mir leid, den kennt hier niemand. Wer soll das sein? Das ist doch der Begründer vom Methodismus, antwortete ich. Seine Ratlosigkeit kam neue, noch größere Maßstäbe an. Metho was? Methodismus, antwortete ich und erschrocken hakte ich nach. Das ist eine christliche Strömung innerhalb der anglikanischen Kirche und dann wurde eine eigene Konfession daraus. Wesley war doch ihr Gründer. Sein Haus muss hier ganz irgendwo in der Nähe sein. Beim Wort christlich schien endlich der Groschen zu fallen. Er tat die Diskussion mit einem Lachen und einer wegwerfenden Handbewegung ab. Für so Fragen sind Sie ja an der falschen Stelle, Chef. So war seine Antwort. Tja, möchte man meinen, ich war in England, sagte er, einer der größten Söhne des Landes, er selbst, der ja in Oxford studiert hatte und immer in England blieb, Mitglied der Kirche war, auch wenn seine Nachfolger später seine Ordination auf den Methodismus, die Pfarrer einsetzte, war er dort nicht bekannt, ein paar Ecken weiter. Dort in seinen Wurzeln kannte ihn niemand. Da war einer der größten christlichen Denominationen und er war jedem Befragten in dieser seiner Heimatgegend eigentlich fremd. Wenn die Geschichtsschreibung unseren Weg in die Gegenwart nachzeichnet, da gibt es ja heute die Soziologie, die uns das alles erklären kann. Und da gibt es einen Soziologe, der Peter Berger, der hat beobachtet, wie viele andere auch, dass die moderne Welt drei schnelle kulturelle Strömungen hat. Nur ganz kurz, wir haben dazu keine Zeit, aber eins ist die Säkularisierung, das heißt ein Leben ohne Gott findet statt, ohne Religion, ohne Glauben ist eine Ausrichtung. Eine Pluralisierung, die zweite Richtung, da gibt es eine Religionsvermischung, ein Göttersupermarkt sozusagen, jeder sucht sich seine eigene Spiritualität zusammen und die Privatisierung, was wir auch vielleicht heute unter Individualisierung kennen. Ich glaube an Gott, ich glaube an ihn, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Gottesdienst war, aber der Glaube hat mich weit gebracht. Der Glaube ist aber Privatsache, der ist autonom, die dritte. Warum sage ich da? Vielleicht Begriffe, die heute aktuell sind, die Gesellschaften ausrichten, aber finden wir vielleicht schon Parallelen hier. Jesus in enger Verbindung mit dem Vater weiß, dass hier die Zeit erfüllt war. So heißt es im ersten Vers, und es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war. Und er wandte sich, Blickrichtung Jerusalem, Andi hat es schon gesagt, zielstrebig, hier steht stracks, ich habe es nirgendwo anders in der Bibel bisher gelesen, das Wort stracks, könnte man vielleicht flink übersetzen, schnurstracks kennt man, ja? Schnurstracks, unaufhaltsam, in Vertrauen auf den Vater, in Blickrichtung Jerusalem. Der Herr hat ein unbeirrbares Ziel. Die Zielrichtung nach Jerusalem durchzieht jetzt das ganze Evangelium vom Lukas bis zum Schluss. Vers 51, drei Dinge. Erstens, es ist die Zeit Jesu. Wie sämtliche Zeiten der Heilsgeschichte sind von Gott bestimmt. Im Daniel 2, 20 und folgende heißt es schon, da fing Daniel an und sprach, gelobt sei der Name des Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören die Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ein und Könige ab. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und letztens, für hier auch wichtig, er offenbart, als die Zeit erfüllt war. Er offenbart. Wörtlich heißt es hier, als die Zeit seiner Hinwegnahme im Begriff war, sich zu erfüllen. Erfüllung, darum geht es hier. Zweitens wird hier von der Hinwegnahme berichtet, ist die Rede, die Übersetzung des entsprechenden Wortes im Urtext heißt, so schwierig und kann mehrere Worte bedeuten. Es kann Aufnahme, es kann Himmelfahrt, es kann Tod und Hinscheiden heißen. Wichtig dabei ist aber, dass Jesus nicht einfach verschwindet, weg ist oder in Vergessenheit gerät, sondern ins Leben und zum Vater geht. Hier beginnt die Ausrichtung. Und drittens ist hier von dem festen Entschluss die Rede. Die Stelle lautet wörtlich, er machte sein Angesicht fest. Inhalt der Aussage ist klar. Jesus geht bewusst in den Tod. Er weiß, welchen Weg, welche Blickrichtung er einschlägt, als er sich Jerusalem zuwendet. Deshalb ist ein fester Entschluss notwendig. Ein Festmachen des Angesichts ist nötig. Übrigens erfüllt sich beim Festmachen des Angesichts bei Jesus eine messianische Weissagung aus Jesaja 50. Dort heißt es in Kapitel 50, Vers 7, aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde, überschrieben der Knecht Gottes im Leiden. Was die Verse 52 bis 56 berichten, lesen wir nur bei Lukas. Diese Boten, wo ausgesandt werden in das samaritische Dorf, der Andi hat darüber schon gesprochen. Sie fanden keine Herberge, das ist mal von Jesus bewusst. Sie wurden nicht aufgenommen. Das ist mit Jesus seinem Leben, zieht sich das durch von Anfang an. Er war noch gar nicht auf der Welt. Wir kennen es von der Weihnachtsgeschichte. Sie fanden keine Herberge, schon vor der Geburt. Und das zieht sich den Lebensweg bis ans Kreuz immer wieder durch. Ablehnung zieht sich immer wieder durch, immer wieder Abneigung und immer wieder pure Ignoranz, wo ihm auch begegnet. Der Grund: bei den Samaritern erfahren wir in Vers 53, sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht nach Jerusalem wandte. Das heißt, sie wollten die Blickrichtung Jerusalem nicht unterstützen. Frage an uns: Wissen oder kennen wir unsere Blickrichtung, unsere Zielrichtung? Seine Nachfolger wissen, wen und was sie anbeten? Gerhard Meyer schreibt, das kann man den Samaritern nicht verdenken, da sie ihre Blickrichtung zu ihrem Heiligtum nach Gerazim haben. Wir erfahren es bei Johannes 4, in Kapitel 4, die Samariterin am Brunnen. Er, ein Jude, sie beten aber auf dem Berg an, in einer anderen Richtung, aber Andi hat es schon gesagt, das Heil soll von den Juden kommen. Hier in unserer Geschichte nahmen sie Jesus und sein Gefolge nicht auf. Menschliche Reaktion, Vergeltung, Rache der Jünger, wir haben es gehört. Jesus, mach doch was, die zwei Donnersöhne sind knallhart. Und das passt gut zu ihrer Überzeugung, die sie ja auch hatten in Markus 10, 35. Sie wollten ja Ehrenplätze einnehmen, zur Rechten und zur Linken sollte ja Jesus sie später mal setzen. Nur gut, dass Jesus das letzte Entscheidungsrecht überlassen wird. Herr, willst du? So ist unser menschliches Entscheiden oft auch aus Emotionen und von Emotionen geprägt und werden daraus Entscheidungen getroffen, die wir eigentlich immer wieder an Jesus prüfen müssen, bevor wir vielleicht aus unseren Emotionen raus reagieren. Der Herr Jesus soll der Herr Maßstab in unserem Leben sein. Er der Eckstein, an dem sich unser Leben ausrichtet. Jesus wandte sich um, das ist für mich noch bedeutend. Jesus wandte sich um und wie sieht sie recht? Sich umwenden, sich hinwenden zu den Jüngern ist eine Form der persönlichen Zuwendung. Wann hat sich Jesus das letzte Mal mir, das letzte Mal dir zugewendet? Eine Frage, die sich für mich daraus ergeben hat. Wann hat sich Jesus das letzte Mal mir oder dir persönlich, dich angesprochen? Und die Frage umgekehrt, lassen wir uns noch von Jesus persönlich ansprechen? Nehmen wir uns Zeit für ihn oder winken wir auch wieder Wirt ab und sagen falsche Baustelle? Jesus ertrug auch den Widerstand hier ohne Vergeltung zu üben, weil er gekommen war, Menschen zu retten und nicht zu verderben. Im Jesaja 50, den 7. Vers, geht der 6. Vers chronologisch natürlich voraus. Und dort heißt es, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und dann kommt dieser Vers, wo ich vorhin schon erwähnte, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ließ zu, dass man ihn wegschickte, wie bei der Heilung des besessenen Gerasseners. Vor ein paar Wochen hatten wir es gehabt in Kapitel 8. Und was hat er gemacht? Er hat sich nicht gewehrt. Er stieg in ein Boot, als sie die Furcht befiel, als er ihn geheilt hatte, und fuhr weiter. Wir müssen nicht Glaube mit dem Schwert verteidigen bis aufs Letzte. Wir müssen und sollen niemand das Ohr abschlagen mit dem Glauben. Nein, wir sollen in die Botschaft verkünden an den Orten, wo Gott uns hinsendet. Und wenn sie euch wegschicken, wie heißt es dann? Dann geht einfach. Kapitel 9, Vers 5 heißt doch, wenn sie euch nicht hören wollen, dann geht aus dem Ort heraus, schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Im Grunde hatten Jakobus und Johannes noch immer nicht den Passionsweg begriffen. Sie wollten Herrschaft und Triumph, wogegen Jesus dienen und leiden und dann erst die Herrlichkeit wollte. Und sie gingen in ein anderes Dorf, endet die erste Geschichte. Und im zweiten Abschnitt, da geht es um die Nachfolge. Was bedeutet Nachfolge? Es geht um Jesus' Bedürfnislosigkeit und Entschiedenheit, dem gegenüberzustehen, und die Unklarheit und die Halbheit von seinen Nachfolgern. Zwei dieser Nachfolger werden hier beschrieben, wir wissen die Namen nicht. Die Männer, der eine ist bereit, in die Nachfolge Jesu einzutreten. Er will folgen, wohin du gehst. Und da sagt Jesus zu ihm, überschlage die Kosten. Denn eigentlich müssten die Jünger fragen, Jesus, ich will dir folgen, aber sage mir erst, wohin du gehen willst. Eigentlich entscheiden wir in unserem Leben ja immer so. Wir bekommen ein Angebot, dann überschlagen wir die Kosten. Was kostet es mich? Und dann wägen wir ab, ja, das ist es mir wert, oder nein, der Preis ist mir zu hoch. Und ich bin überzeugt, die meisten unserer irdischen Entscheidungen werden doch so getroffen. Wer kauft schon die Katze im Sack? Hier ist es umgekehrt. Da springen die Jünger auf den Zug, egal wo er hinfährt. Die Männer sind von sich aus bereit, in die Nachfolge Jesu einzutreten, der Erste zumindest. Und der andere, der Zweite, der wird von Jesus gerufen, aber der will wohl, aber nicht sofort. Der eine hat keine Klarheit über das, was er sich vorgenommen hat. Und der andere, der zögert und steht in der Gefahr, vor allem jetzt bei den längeren Begräbnissen und Abschiedsfeiern, wie sie dort durchgeführt werden, aufgehalten zu werden. Jesus geht schon lange den Weg im Gottvertrauen und verlangt auch volle Nüchternheit und Entschiedenheit hier an dieser Stelle. Wir wissen nicht, wie sich die Männer daraufhin entschieden haben. Jesus steht aber hier mit seinem Leben hinter seinen Worten. Er will keine Begeisterung und auch keine Hängerei. Er will ganze Nachfolge. Bedeutsam ist noch, dass Jesus die Menschen vor ihrer Begegnung mit ihm als tote Menschen kennzeichnet und zugleich auch die Menschen tote nennt, die nur irdische Bedürfnisse kennen und keinen Sinn haben für die eigentlichen und wesentlichen Dinge des reichen Gottes. Es gibt bei Jesus kein Zuerst, das sich dazwischen schieben darf. Entweder hat Jesus das zuerst für sich oder es gibt überhaupt keine Nachfolge. Wie verräterisch dieses zuerst ist, merken wir in diesem Abschnitt, als doch eigentlich triftige, für uns auch nachvollziehbare Gründe vorgebracht werden. Und doch beansprucht Jesus dieses zuerst für sich. Aber alles sind ja Ausweichmanöver, die wir selbst unternehmen. Das lesen wir in Jesu Antwort im Vers 62. Achten wir jetzt auf das Bild, der Pflügende muss nach vorne schauen. Sieht er zurück, dann gibt's krumme Furchen. Dann ist er, so sagt es Jesus, nicht geschickt. Sage ich so schwäbisch aus, Druck hier in Luther übersetzt, es ist nicht geschickt. Ist aber kein Geschickter, ne? Weiß man ja, wer geschickt ist oder geschickte Hände hat, was nahe bringt, schwäbisch gesagt. Die Elferfelder, die Bibel übersetzt es anders und du hast gute Nachricht gelesen oder auch, also bei dir stand nämlich auch ein anderes Wort drin, tauglich, ja. Die Elberfelder übersetzt es auch mit tauglich. Der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Wir junge Männer wurden damals, der ein oder andere von euch ja auch, ich sogar zweimal, zuerst bei der NVA und später noch für die Bundeswehr, wurde gemustert. Und da gab es ein Urteil danach. Im ersten Fall, NVA, gab es nur diensttauglich oder nicht tauglich. Ich war damals diensttauglich. Dann kam die Wende, wurde ich nochmal gemustert und da war ich dann T3. T3 ist auch tauglich. Viele haben gehofft, dass sie T5 sind. T5 war nicht tauglich für den Wehrdienst. Ich habe dann zwar später trotzdem verweigert und Zivildienst gemacht, also T3 tauglich. Also, wenn wir es übertragen, wenn Jesus uns als tauglich befunden hat und uns eingesetzt hat, dann dürfen wir ihm dienen. Er gibt die Tauglichkeit bekannt und wir dürfen ihm dienen. Und im Dienst ist es wichtig, das Ziel, den Auftrag im Blick zu haben. Und nicht den Dienst annehmen und dann durch das Zurückblicken dienstunfähig, also dienstuntauglich zu werden. Wir kennen das Lied, lass uns das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du uns berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Weg voranzugehen. So singen wir ein Lied. Ich erinnerte mich in der Vorbereitung an meinen Großvater. Der hat einen kleinen Bauernhof, so einen Selbstversorger-Bauernhof auf dem Land. Und als ich ihn besuchte, ist er dann mit dem Pferd auf der Acker, der Kartoffelacker, musste man die Furchen ziehen, hatte erst am Anfang wie kleiner ein eigenes Pferd, dann hat er es später vom Nachbarn ausgeliehen und verpasste an dem Stück der Straße dem Pferd die Scheuklappen. Ich sage, Opa, das Pferd sieht doch gar nichts. Und der Opa antwortet, das Wesentliche, das Voransehen, das sieht das Pferd. Es kann sich nur nicht erschrecken nach den Dingen, wo seitlich sind oder wenn Traktoren oder Autos vorbeifahren, dann erschrickt es sich nicht. Der Blick nach vorne ist frei und zur Seite der störende Blick, der ist verwehrt. Ist mir auch ein Lied eingefallen, nun aufwärts froh, den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Die primitive Art des Pflügens erfordert viel Geschick und große Aufmerksamkeit des Pflügers. Es ist nämlich gar nicht so einfach, so einen Handpflug zu führen. Ich kenne das nicht. Jesus hat Priorität vor allem. Der Ruf der Nachfolge duldet keinen Aufschub. Und die Nachfolge kostet viel. Sie ist Passionsweg, aber sie ist auch kostbar. Vergessen wir das nicht. So muss, wer sich Jesus anschließen will, entschlossen sein, alle Brücken zur Vergangenheit abzubrechen und den Blick auf das Kommende, vor uns Liegende zu richten. Ich habe ein Bild, eine Geschichte im Internet irgendwo, so ein Bild gesehen, so ein Spruch, wenn die Vergangenheit mal wieder anruft, nimm nicht ab, sie hat ja nichts Neues zu sagen. Deswegen dürfen wir nach vorne schauen. Ich möchte schließen mit dem Paulus, als er im Philipperbrief sagt und schreibt, in Kapitel 3, Vers 13 und 14, dort sagt er, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist und jage dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung Gottes nach, in Christus Jesus. Amen. mich zum Gebet still werden. Herr, danke, Herr Jesus, dass wir am Abend dieses Tages zu dir kommen dürfen, Herr. Und danke, dass wir singen dürfen und beten dürfen, dass du uns das Ziel vor Augen bleiben lässt, Herr. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du uns berufen hast. Und lass nicht aus deiner Spur mich treiben des Weges, Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinem Weg, auf deinen Sieg voranzugehen. Hab du Dank, Herr Jesus, dass wir das immer wieder beten dürfen und singen dürfen. Und hab du Dank, dass du uns ein Zielgeber hast in unserem Leben. Dass du unser Ziel, unser Halt bist und dass wir auf dich vertrauen dürfen, Herr. Und es ist, wie alles unruhig in dieser Welt um uns herum ist. Und doch dürfen wir die Ruhe finden in dir, weil du es vorausgesagt hast, dass alles so kommen wird. Und doch dürfen wir diese Zeit noch nutzen, um weiter zu sagen von dir, Herr. Und deine Gnade, die so groß ist, so überreich, Herr, dass wir sie weiter hinaustragen zu den Menschen, die ich noch nicht kenne. Du siehst auch, wie viele, so wie dieser Wirt da in London, abwinken und damit nichts zu tun haben wollen. Doch brauchen sie so dringend deine Gnade. Du siehst die vielen Menschen um uns herum, die dich auch noch nicht kennen. Du siehst auch die, denen wir es versuchen nahezubringen, unser Leben, die wir gerne bei dir haben möchten und die doch einen anderen Weg gehen. Wir befehlen sie dir trotzdem wieder neu an und bitten dich, dass du sie führst auf rechter Straße um deines Namens willen, Herr. All die Menschen, die wir jetzt vor Augen haben, sie bringen wir dir und bitten dich, dass du ihnen doch die Augen öffnest, Herr, dass sie dich erkennen in dem Leben, Herr. Und danke, Herr Jesus, dass wir auch Ziele, Ausrichtung hin, das himmlische Jerusalem, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit sein werden, dass wir uns darauf freuen dürfen, Herr. Noch sind wir in der Welt, aber wir haben ein Ziel in deiner Herrlichkeit, bei dir zu sein und bei dir zu wohnen. Und du bist unser Herr und Gott, Herr. Hab du Dank dafür, dass du uns auch hier nicht allein lässt, sondern alle Tage bei uns bist, Herr. Geh du mit uns und segne uns auch in dieser kommenden Woche, Herr. Sei du bei all denen, die krank sind, stärke du sie. Tröste auch alle Trauernden, die jemand Liebes verloren haben aus ihrer Mitte, Herr. Sei du ihnen nah und stärke du auch dort durch dein Wort und deine Nähe, Herr. Bringe dir auch die Geburtstagskinder, die Margarete und die Anne, segne du auch sie ganz reich in ihrem neuen Lebensjahr und zeig du dich ihnen auch jeden Tag und gib die Kraft, die sie brauchen für jeden neuen Tag. Und danke, Herr, dass wir all das andere, was wir jetzt nicht gebetet und ausgesprochen haben, in die Worte legen dürfen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.